Es ist so ein Privileg, dass wir in der Gegenwart von Gott sein dürfen, dass Gott uns willkommen heißt in seiner Gemeinschaft. Und wir steigen direkt in den Text ein, der uns heute Morgen leiten wird. Der steht in 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Er kommt euch eventuell bekannt vor. Dort heißt es: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. So Gottes Wort für uns heute Morgen. Ja, die Worte, die in diesem Text sind, sind sehr intensiv. Vor allem die, die wir uns heute Morgen anschauen möchten. Und zwar heißt dort, füllt die Erde. Und das Wort für füllen bedeutet nicht einfach ein bisschen was reinmachen, sondern füllen, ausfüllen, einen Raum ausfüllen. Und ein zweites sehr spannendes Wort ist das Wort, macht sie euch untertan, macht euch die Erde untertan. Das bedeutet auch niedertreten oder bezwingen, unter die Füße treten, seiner Herrschaft unterwerfen oder unterjochen, also unterjocht die Erde, macht, unterjocht sie euch. Und dann das Wort herrschen, herrscht über die Fische im Meer, heißt herrschen, wird auch gebraucht, wenn man einen Kelter treten tut, also wenn man die Weintrauben runtertreten tut, damit der Saft rauskommt. Also es sind richtig heftige Worte, die Gott hier eingesetzt hat, um den Menschen zu sagen, beherrscht die Erde, beherrscht diesen Planeten. Aber wir sollen das machen als sein Ebenbild, im Bilde von Gott. Und Gott hat recht wunderbar angefangen, diese Erde zu bauen. Und unser Fortsetzen seiner Arbeit, unser Herrschen über seine Arbeit ist sozusagen in der Art, in der Gott es angefangen hat. Und das Wort Ebenbild, das hat sehr vielschichtige Bedeutungen. Da sind viele Bücher geschrieben worden. Was bedeutet es, dass der Mensch im Ebenbild von Gott geschaffen worden ist? Aber ein Aspekt, auf den wir uns heute fokussieren möchten, ist, dass es bedeutet, dass wir aktiv mit Gott zusammenarbeiten, um die Welt voranzubringen. Also wir sind anstatt von Gott hier auf der Welt. Gott hat angefangen, die Welt zu bauen, und dann hat er den Menschen hineingesetzt in die Welt und hat gesagt, und jetzt macht ihr weiter, was ich angefangen habe. Und dabei repräsentieren wir Menschen Gott gegenüber der Welt und gegenüber anderen Menschen. Das bedeutet, dass wir im Ebenbild von Gott eingesetzt sind in dieser Welt. Und wenn wir ein Kapitel weitergehen in diesem Text, dann wird dort beschrieben, wie Gott den Garten Eden pflanzt. Er pflanzt diesen Garten und er setzt den Menschen in diesen Garten hinein. Und was bedeutet das in unserem Zusammenhang? Der Garten Eden ist ein Ort der Begegnung. Ihr müsst euch vorstellen, ein Garten ist ein sicherer Ort und es ist ein schöner Ort. Und es ist ein Ort, wo es Fruchtbäume hatte im Garten Eden. Und Fruchtbäume sind Essen, und Essen in der Bibel bedeutet immer Gemeinschaft haben. In der Bibel kennt man es nicht, dass jemand alleine daheim sein Mikrowellenessen isst und gleichzeitig noch irgendwelche Videos anschaut. In der Bibel ist Essen Gemeinschaft. Das erkennt man sehr oft auch, dass wenn Gott Menschen begegnet und mit ihnen isst, im ersten Buch Mose, ganz krasse Geschichte, aber die können wir jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall, Garten bedeutet Gemeinschaft, Ort der Gemeinschaft, Ort der Begegnung. Und wenn also dieser Garten, dieser Ort der Begegnung ist und wir uns ausbreiten sollen auf diese Erde, bedeutet es, dass wir mehr von diesen Orten der Begegnung bauen sollen. Und Orte der Begegnung, dieser Garten der Begegnung, ist immer die Begegnung von Mensch zu Mensch ermöglichen und von Mensch zu Gott ermöglichen. Also was wir hier heute Morgen haben, ist auch Garten, weil wir Gott begegnen können und weil wir miteinander begegnen können. Und darum ist dieser Ort auch dekoriert, weil es, der Mensch muss sich wohlfühlen und Schönheit inspiriert den Menschen, tiefer in die Seele hineinzugehen oder Sachen hervorzubringen, die in ihm sind und eine Begegnung bedeutsamer zu machen. Und wenn wir als Ebenbild von Gott arbeiten, um Orte der Begegnung zu schaffen, dann zeigen wir dadurch Dinge auf über Gott, weil wir sein Ebenbild sind. Wir Menschen erkennen an unserer Art, wie wir Gemeinschaft haben, Dinge an Gott, über Gott. Und jeder von uns repräsentiert andere Wesenszüge von Gott. Und wenn wir zusammen Orte der Begegnung schaffen, Momente der Gemeinschaft bauen, dann sieht das für jeden ganz anders aus. Die einen, die besorgen vielleicht das Essen und richten es her. Andere haben die Gabe, gute Stimmung zu verbreiten, wenn man dann zusammensitzt. Und wieder andere tun danach putzen und alles fügt sich zusammen und jeder einzelne Aspekt ist wichtig, damit solche Begegnung nachher möglich wird. Und wieder andere schaffen solche Momente der Gemeinschaft und Begegnung, indem sie ein Abenteuer organisieren, weil es gibt wenig, was Männer so zusammenschweißt wie ein gemeinsames Abenteuer, auch wenn unsere Zeit heute nicht mehr so abenteuerreich ist. Manchmal schon, ja. Ja, also erschaffe eine Atmosphäre, wo Menschen aufblühen. Und das steckt alles in diesen ersten zwei Kapitel drin, was heißt, dass wir diesen Garten, dass dieser Garten gebaut und ausgebreitet werden soll. Und wenn wir uns nochmal diesem Wort füllt die Erde zuwenden, dann bedeutet das, dass da ein Aspekt des Ausbreitens drin ist. Hinausgehen, nicht in seinem wohligen daheim bleiben, in seinem Safe Space, in seinem Gärtchen daheim sitzen, sondern wie ein Moment des Ausbreitens haben. Ihre Aufgabe ist, die Erde zu füllen, das Ganze weiterzumachen. Also den Raum einzunehmen, der um einem rum ist, mit dem, was man ist oder mit dem, was man repräsentiert. Und wir repräsentieren ja Gott. Und da drin ist ein ganz, ganz tiefer Gedanken verborgen in diesem Hinausgehen. In diesem Hinausgehen aus dem bekannten Umfeld, das man kennt, aus dem Safe Space und dem wohligen Heim, hinaus ins Unbekannte, hinausgehen ins Fremde. In der Tat ist das eins von den ersten Dingen, die über den Mensch steht, dass dieses Füllen die Erde, dieses Ausbreiten und das zeigt, dass es ganz viel vom Mensch ausmacht, dieses Bedürfnis oder dieses Angelegtsein darauf, den Raum zu füllen, hinauszugehen, das weites Land einzunehmen. Und ihr kennt das vielleicht von Menschen manchmal, man ist so in einer Gruppe, man hat es so wohlig und dann kommt irgendjemand von außen dazu und der nimmt plötzlich die ganze Atmosphäre ein und der nachher dreht sich alles nur noch um die Person oder so. Und es ist manchmal sehr unangenehm, außer die Stimmung war vorher ganz schlecht und es kommt jemand rein, der mit guter Stimmung alles einnimmt, dann ist es sehr nice. Auf jeden Fall ist das dieser Gedanke von den Raum einnehmen. Und Gott hat das natürlich in erster Linie auf den Wohnraum bezogen gehabt, im Garten Eden, dass es der Mensch seinen Wohnraum erweitern soll. Aber die Idee vom Hinausgehen in das Unbekannte, in das Unerforschte, in das Fremde und das sich dieser Unbekanntheit, sich der zu stellen, da drin steckt was ganz, ganz Weltveränderndes. Und dieses Konzept kommt in der Bibel nämlich immer wieder vor. Und tatsächlich, in der Fremde ist der Ort, wo die Dinge passieren. Die passieren oft nicht daheim, sondern wenn man in die Fremde geht. Das sieht man zum Beispiel, wenn man durch das ganze erste Buch Mose hindurchgeht. Da ist der Turmbau zu Babel. Die Menschen wollen so einen Turm bauen, wo sie miteinander sind, während Gott gesagt hat, geht doch hinaus. Und Gott kommt und sagt, nein, so geht's nicht. Und er zerstreut sie weg von dem Turm. Und später in der Geschichte vom Abraham sagt Gott zu ihm, geh in ein fremdes Land, verlass deine Familie und das Land, wo du kennst, und geh in ein fremdes Land. Oder der Josef musste auch in die Fremde nach Ägypten verkauft werden, um sein Volk retten zu können. Oder der Mose, er ist bei seinem Volk in Ägypten, aber bevor das passieren kann, dass er das Volk aus Ägypten rausführen kann, muss der Mose erstmal fliehen und weg in die Fremde gehen. Und die Idee ist, dass während du daheim sitzt, in deinen bekannten Strukturen, wo alles so abläuft, wie du es kennst, dass sich dabei eine gewisse Trägheit ausbreiten kann, eine gewisse Passivität und eine Langeweile kann sich breit machen. Darum sind wir aufgerufen, manchmal und immer wieder, je nach Phasen von unserem Leben, dieses Bekannte zu verlassen und zu sondieren. Was ist außen dran? Was ist außerhalb von meinem Safe Space, von meinem bekannten Space? Was gibt es dort noch? Und rausgehen und ergründen und erforschen und neues Land einnehmen. Wir sind dazu berufen, neues Land einzunehmen. Und ihr kennt das eventuell von der Ehe. Wenn in der Ehe alles schön in Linien sind und alles ist safe und man streitet sich nie und es passiert eigentlich nichts Spannendes, dann macht sich so eine gewisse Langeweile breit, weil wie zu wenig Neuland erforscht wird. Und in dieser Langeweile passiert es nicht selten, dass der Mann dann denkt, mich braucht es hier daheim nicht und er versinkt in Arbeit außerhalb, er macht viele Sachen draußen und irgendwo ist er wichtig, aber daheim fehlt ihm die Wichtigkeit, weil es wie zu langweilig ist. Und es gibt diesen großen Unterschied zwischen fliehen und Neuland entdecken. Und fliehen bedeutet, wenn einer der Ehepartner sagt, nee, es ist zu langweilig, unsere Ehe, ich gehe irgendwo anders hin. Und Neuland entdecken ist, wenn er sagt, was können wir in unserer Ehe machen, dass Neues geschieht? Was können wir machen, wie kann ich Neues an meinem Ehepartner entdecken, das ich vorher noch nicht gesehen habe? Wie kann ich Neues entdecken mit meinem Ehepartner oder mit meiner Familie? Wo gibt es Neuland, das wir einnehmen sollen? Und wenn wir dieses Ganze noch genauer betrachten von dem bekannten Gebiet und dem unbekannten Gebiet, dann zeigt sich, das Bekannte ist ja das Langweilige und das Unbekannte ist das eigentlich Erschreckende. Es ist, wenn alles unbekannt ist, ist das fürchterlich erschreckend. Stell dir vor, du wirst ausgesetzt heute Abend völlig unerwartet in den Slums von Neu-Delhi. Oder irgendwo im Dschungel von Südafrika. Und du bist nur schlecht bekleidet und die Nacht bricht herein und es ist so viel Neuland dort. Du weißt nicht, was ist um mich, was passiert, was kommt auf mich zu. Es lähmt dich, es tut deinen Körper in Notfallmodus setzen. Da gibt es Adrenalin, Panik, Fight or Flight. Das ist, wenn du zu viel im Neuland bist. Und wenn du zu wenig im Neuland bist, dann ist es langweilig. Und wenn du an der Grenze bist zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, dort ist die Spannung. Dort hast du immer noch genug Sicherheit von den Bekannten, von den gewohnten Strukturen und trotzdem schon genug, was es zu entdecken, was es einzunehmen gibt, sodass du merkst, da bin ich lebendig, da bin ich wach, hier kann ich was tun. Und du merkst, wenn du an diesem Ort bist, wenn du an der Grenze bist, wo du Neuland einnehmen kannst, weil dann verfliegt die Zeit wie im Nu und dann ist Schweiß und Einsatz ist wert, dort zu sein. Und vielleicht ist es an deiner Zeit, dass deine Familie zum Beispiel oder dein Esstisch zu einem Ort des Neulands wird, dass du suchst, wie kann ich neue Tiefe und neue Verbundenheit haben in den Beziehungen, die am nächsten um mich herum sind. Oder du merkst, hier habe ich eine Nachbarin oder eine einsame Person in meinem Umfeld. Wie kann ich dort hineinstehen und Neuland einnehmen? Du könntest statt Netflix schauen und oder Fernsehen, könntest du jemanden einladen und du könntest dich fragen, schaffe ich es, tiefe und bedeutsame Gespräche zu haben, die beiden Seiten was bedeuten, die beide Seiten weiterbringen, weil jede Person hat was, was du nicht kennst, der kann dir Sachen weitergeben, die du nicht kennst. Und die Frage ist, schaffst du es, mit dieser Person eine bedeutsame Zeit zu haben? Und das ist eine Frage, die kann man von vornherein nicht beantworten. Das ist Neuland. Du musst vielleicht lernen, wie rede ich mit der Person? Wie interagiert man? Was passiert? Und da stehst du in diese Grenze hinein zwischen Bekanntem und Unbekannten. Und ich merke immer wieder, Unterhaltung betäubt. Konsum, Komfort, all diese Dinge, die betäuben. Aber in diesen Grenzbereich hineinzustehen, das macht lebendig. Da weiß man plötzlich, wieso man am Morgen aufstehen will. Und ich möchte dich ermutigen, streich bedeutungslose Dinge aus deinem Leben raus und halte die Langeweile, die entsteht, so lang aus, bis du erkennst, wo es Neuland in deinem Leben zu entdecken gibt, wo du Verantwortung für Veränderung übernehmen willst. Wenn wir nochmal das Wort nehmen hier von Untertan und Herrschen, wenn man sich die Umgebung zurechttreten will. Ich habe eine Predigt von Hans-Peter Reuer mal gehört vor so sehr langer Zeit. Und er hat das, ich habe es noch im Ohr, wie er gesagt hat, man soll das übersetzen mit: Schlage dir die Welt zurecht, mach sie zu einem Ort, den du gut findest, egal was es braucht. Und ich finde das so ein gutes Bild dazu, proaktiv zu sein und wirklich die Umgebung zu verändern in einen guten, in einen Ort der Begegnung halt. Wirklich Bäume auszureißen, die nichts mehr verloren haben dort und andere Bäume zu pflanzen. Halt, was proaktiv bedeutet, ich tue vorausschauend Initiative ergreifen und Dinge verändern, damit Situationen so passieren, wie ich will, dass sie passieren, anstatt dass ich warte, bis sie irgendwie auf mich zukommen. Übernimm Verantwortung für solche Bereiche. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie kann ich denn solche Veränderungen hervorrufen? Wie kann ich denn in meinem Umfeld Orte der Begegnung schaffen? Ich kann das gar nicht. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass eigentlich wir in einer Zeit leben, oder eigentlich ist es eigentlich schon fast immer so, wo die Ressourcen vorhanden sind. Du kannst so viel lernen und oft entfalten sich neue Fähigkeiten im Menschen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hatte, wenn man in einen neuen Ort hineinsteht. Und ich habe zum Beispiel letztens mit Freunden ein Buch gelesen, das heißt Wir amüsieren uns zu Tode. Das gibt es auch auf Englisch, We amuse ourselves to death. Und da ging es darum, wie beeinflusst die Unterhaltungsindustrie unser Denken. Und er sagt, die Unterhaltungsindustrie führt dazu, dass Leute immer enger zusammenleben und sich trotzdem immer mehr entfremdet sind. Und dass dein Denken plötzlich ziellos wird und du nicht mehr weißt, wo ist Bedeutsamkeit und warum habe ich mir jetzt das angeguckt und was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun. All diese Dinge verschwimmen und man versumpft so. Und ich fand das unglaublich spannend, das Buch. Unglaublich spannend. Es spricht so fest in unsere Zeit hinein. Es ist so krass. Ich habe gedacht, in dem Buch ist so viel Ressourcen vorhanden, aus denen ich Dinge rausziehen kann, mit denen ich mein Umfeld verändern kann und aktiv Veränderungen hervorrufen kann. Und das Krasse an diesem Buch finde ich, das wurde 1985 geschrieben. Und ich denke einfach, die Weisheit, die wir brauchen, die ist da. Wir müssen sie nur suchen und ausgraben. Und falls ihr das Buch lesen wollt, ist es eher anspruchsvoll, aber ich kann es euch empfehlen. Und dann können wir gerne nachher darüber austauschen. Also es ist jetzt nicht ein Buch für jedermann. Ich habe es nur genommen, weil ich es so krass finde, dass es schon so lange her geschrieben wurde und jetzt in uns jetzt so reinspricht. Aber irgendwie die Probleme von heute, die sind eigentlich gestern schon gelöst worden. Und die Ressourcen, die du brauchst, die sind da. Und wenn du merkst, hier stehe ich an, dann fang an zu suchen, wo finde ich Lösungen für die Probleme, mit denen ich jetzt konfrontiert bin. Und ich habe noch ein anderes Buch. Und das heißt How to Win Friends and Influence People. Also wie gewinne ich Freunde und kann ich Menschen beeinflussen? Und man erkennt auch schon auf dem Blauen Kreis, das Buch wurde 1936 geschrieben, also der Blaue Kreis ist auch schon veraltet. Aber irgendwie könnte man das heute immer noch zu einem Bestseller machen. Und ich habe nicht gelesen, aber was Leute mir gesagt haben, was drin steht, ist, wie kannst du Einfluss nehmen? Und Einfluss nehmen ist ja genau das Herrschen, das wir schon heute Morgen angeguckt haben. Und Freunde gewinnen ist genau diese Begegnung. Also das Buch spricht irgendwie in unseres Ding rein. Wie, was ist die Hauptaussage von diesem Dale Carnegie? Ja, seine Hauptaussage ist, hab Interesse an Menschen. Tu zuhören. Du gewinnst Freunde, indem du zuhörst und Interesse zeigst. Ich fand es irgendwie, er hat das geschafft, sehr viele Seiten draus zu machen, aber das ist seine Hauptaussage. Das ist, wenn du Begegnung erleben willst mit Menschen, dann musst du ihnen Fragen stellen und du musst ihnen zuhören können. Das spricht drum so fest in unsere Gartenbegegnungsdinge hinein. Wenn du Interesse hervorbringen kannst in dir für eine Person, dass du echtes Interesse hast und du stellst Fragen und du hörst zu und nachher, wenn die Person erzählt, sagst du nicht, ah, da fällt mir auch noch gerade ein, so und so und so oder ja, ich erlebe das auch so und so, sondern dass du wirklich das Interesse hast und zuhörst, dass man so Freunde gewinnt und Influence on People hat, schon recht faszinierend. Und eigentlich, wenn wir in die Bibel nochmal schauen, was sagt die Bibel zu Herrschen oder zur Führung von Unternehmen, wie zu Anleiten von Menschen, zu Gruppen, zum Königsein, könnte man auch sagen. Was sagt die Bibel dazu, wie wir königlich uns verhalten sollen? Dann fällt auf, dass Jesus das komplett revolutioniert hat, wie man herrschen soll. Und was Jesus initiiert hat, hat unsere Kultur, den Westen, unsere Wirtschaft und unsere Kultur immens geprägt. Und darum erscheint es uns vielleicht nicht mehr so spektakulär. Aber zur Zeit von Jesus hatten die Römer das Land eingenommen und es war wie klar, der Cäsar ist der Chef und er befiehlt und alle anderen haben ihm zu dienen. Oder wenn ein römischer Soldat irgendwo hin musste und er hatte viel zu tragen, dann konnte er einfach einem normalen Anwohner sagen, hey, du kommst jetzt eine Meile mit mir und du trägst für mich das. Die hatten Macht über die Leute. Und Jesus aber sagt, wenn du herrschen willst, dann diene. Jesus dreht das völlig um. Für Jesus ist Herrschen dienen. Oder dienen ist das essentielle Tool, um herrschen zu können. Die essentielle Möglichkeit, um herrschen zu können. Es ist so faszinierend, weil dienen ist für mich wieder genau auch Interesse zu haben an Menschen. Und Jesus braucht noch ein zweites Bild für Herrschen, das ganz oft durchs Neue Testament hindurchgeht. Und das zweite Bild ist das Bild von einem Hirten. Und der Hirte, der leitet die Schafe an. Er sagt, hier und hier geht die Herde jetzt durch und wenn sie nicht gehorcht, dann braucht er vielleicht den Stock. Ich weiß es nicht genau, ich bin kein Hirte. Aber auf jeden Fall, er bestimmt, wo die Herde durchgeht. Und der Hirte, Jesus sagt aber, und wir lesen das, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sagt, herrschen bedeutet aus Gottes Perspektive letztendlich, dass Gott sein Leben lässt für uns. Es ist eine komplette Umkehrung. Und darin zeigt sich, finde ich, zwei ganz spektakuläre Sachen. Nämlich das eine ist, dass Gott, obwohl er Herr und Herrscher und König ist, und Jesus auch, der konnte ja die Menschenmengen fesseln, der konnte über das Meer bestimmen, Wunder tun, er hätte alle Macht gehabt, aber er entscheidet sich, sein Leben hinzugeben für die Menschen. Und das zeigt zum einen einfach unglaubliche Liebe von Gott für uns Menschen. Da ist so eine große Liebe in Gott. Wenn wir zurück zu der Schafherde gehen, wenn der gute Hirte sieht, da kommt ein Wolf, der die Schafherde angreift, dann könnte er sich sagen, ja gut, das ist jetzt halt ein, zwei Schafe, die gehen jetzt drauf, es sind ja nur Schafe. Ich meine, was ist ein Menschenleben schon im Vergleich zu einem Schafsleben? Ich würde mich doch jetzt nicht mein Leben aufs Spiel setzen, nur um so ein dummes Schaf zu retten. Aber irgendwie sagt Jesus, nee, ich mag dieses Schaf. Ich kann nicht zusehen, wie der Wolf das Schaf zerfleischen will. Und ich gehe dazwischen. Und selbst wenn es mein Leben kostet, ich will nicht, dass das Schaf verloren geht, obwohl es nur ein Schaf ist. Das ist der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Und Schafe, die gehen, werden nicht nur von Wölfen gefressen, sondern sie gehen auch in die Irre. Sie wollen ihr eigener Herr sein und denken, dass da irgendwo gutes Fressen ist. Und zack, sind sie irgendwo in einem Gebüsch oder fallen einen Abhang runter, weil Schafe sind recht kurzsichtig. Und der Hirte sagt, ich gehe jetzt diesem Schaf nach, selbst wenn mir das Wasser ausgeht und ich irgendwo in der Wüste vielleicht verdurste, das Schaf ist es mir wie wert. Ich kann nicht zusehen, wie das Schaf zugrunde geht. Ich will das holen und heimbringen. Das zeigt so viel von Gottes Liebe für uns, weil wir sind alle diese Schafe. Das ist ein Vergleich, den wir nicht gerne hören. Aber wir sind diese Schafe. Und ohne das Leben, was Gott uns gibt, weil es für uns gelassen hat, können wir kein Leben haben. Weil es gibt noch einen zweiten Grund oder ein zweites Ding, das da drin ist, dass Jesus sein Leben lässt für uns. Es stellt nämlich unser ganzes Leben auf den Kopf, wenn wir realisieren, wir können nur leben, weil Gott für uns gestorben ist. Und für uns Christen, und das finde ich manchmal so faszinierend oder auch ein bisschen verstörend, für uns ist es schon ganz normal geworden, dass Jesus als Gott auf die Welt gekommen ist und für uns Christen gestorben ist. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass ein Gott, der Gott ist, für Menschen stirbt, die er ja erschaffen hat, dann ist das so ein revolutionärer Gedanke. Das ist ein Gedanke, den findest du nirgendwo sonst auf der Welt, dass ein Gott bereit ist zu sterben für seine Geschöpfe. Aber der Punkt ist, dass wenn du merkst, Gott stirbt für mich, er nimmt alles, was ich verbockt habe, auf sich und er sagt, ich bezahle damit, selbst wenn es mein Leben kostet. Und ich schenke dir ein Leben, für das ich gestorben bin, ein Leben, das nicht du erwirken musstest, sondern ein Leben, das Gott für uns erwirkt hat. Dann merken wir plötzlich, wenn wir das realisieren, dass wir Beschenkte sind, reich Beschenkte, dass wir aus Gnade leben. Das Wort Gnade ist ja so abstrakt, aber halt, dass Gott uns beschenkt, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir leben so als vergebene Menschen. Und als vergebener und beschenkter Mensch zu leben, ist ein so ein anderes Leben. Weil wenn ich sage, ich bin gut genug, um selber herrschen zu können. Ich brauche so einen Gott nicht. Dann, wenn du gut bist im Herrschen, dann fühlst du dich besser als alle Menschen. Wenn du erfolgreich bist, denkst du, ich bin besser als die Menschen. Und wenn du schlecht bist, und es passiert noch recht häufig, dass jemand, der gut ist, dann auch irgendwann schlecht ist. Wenn du schlecht bist, dann fühlst du dich viel schlechter und völlig kaputt und wertlos. Hingegen, wir Christen als Vergebene wissen, egal ob ich gut bin oder ob ich schlecht bin, mein Leben ist in Christus, weil er ist für das Ding gestorben, dass ich das Gefühl habe, ich bin so viel besser als die anderen. Und er ist dafür gestorben, dass ich so viel schlechter bin als die anderen. Und er gibt mir ein Leben, das mir beschenkt ist. Und manchmal fragen wir uns als Christen, mache ich denn gut genug? Bringe ich genug mit in dieses Leben, in dieses Christsein hinein? Bin ich denn genug? Und Jesus sagt, das spielt alles gar keine Rolle, ob du genug bringst oder genug hast oder genug bist. Weil Jesus uns beschenkt, weil er uns vergibt. Und dann kreisen unsere Gedanken, wenn wir so beschenkt, wenn wir das realisieren, nicht mehr so sehr um mich und ob ich jetzt genug habe und genug bringe und genug bin, sondern plötzlich kreisen meine Gedanken um den, der mich so sehr beschenkt hat, um den, der mir alles gibt, was ich brauche. Und das befreit unglaublich. Das macht, dass mein Leben völlig anders ist, dass ich plötzlich da bin. Ich weiß zwar, mein Auftrag ist zu herrschen, weil den habe ich von Gott gekriegt. Mein Auftrag ist, proaktiv zu sein, das Umfeld umzugestalten. Aber die Art und Weise, die ich es mache, ist nicht mit Gewalt und mit, oh, ich bin so gut, ich kann das, sondern sie ist mit Dienen, mit Füße waschen, wenn wir das Bild von Jesus brauchen wollen. Und das ist so eine andere Art, das Leben zu leben. Eine Art, die uns Christus gibt. Ein Ding, das uns Christus gegeben hat, damit wir besser diesen Auftrag wahrnehmen können von Herrschen und Umgestalten unseres Umfeldes, ist, dass er uns seinen Geist gibt. Und ich finde es auch faszinierend. Wir erhalten seinen Geist, aber der Punkt ist nicht, jetzt habe ich den Geist von Gott, jetzt bin ich ultra gut und begabt, sondern das Ding, dass Gott uns seinen Geist gibt, ist, dass wir immer wieder merken, jetzt bin ich hier gut am Wirken und es gelingt alles und langsam verändert sich mein Umfeld und ich merke, neue Fähigkeiten entwickeln sich in mir. Aber es ist nicht, dass ich so gut bin, sondern es ist, dass Gott mir das geschenkt hat. Und dann bleibt mein Blick auf Gott und auf seinem Geschenken und der Kreis geht nicht immer wieder zurück zu mir. Und dann habe ich wie diese Freiheit des Blicks, dass ich hinschauen kann auf Gott und auf andere Menschen. Und dass ich in diesen anderen Menschen plötzlich Dinge sehen kann, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Dass ich an anderen Menschen plötzlich ein Interesse haben kann und mich fragen kann, oh, da ist was Schönes in dem Mensch drin, das mir noch nie aufgefallen ist. Oder dass ich fragen kann, hey, wie siehst du denn diese und diese Situation? Und das Interesse zum Menschen kann ich dann pflegen, weil ich beschenkt bin von Gott. Und ich lade dich ein, heute Morgen die Begegnung mit dem guten Hirten, die Begegnung mit dem Hirten, der sein Leben lässt, für dich zu suchen. Wir als Gemeinde wissen und sind überzeugt, dass Gott gegenwärtig ist, hier, wenn wir zusammen anbeten. Auch im Alltag, auch daheim, auch wenn wir Bibel lesen, ist Gott gegenwärtig. Und hier ist er besonders gegenwärtig. Und ich möchte dich einfach einladen, such die Begegnung mit dem guten Hirten, der sein Leben lässt für dich und dir was schenkt, was du nirgendwo sonst finden kannst. Für die im Livestream möchte ich dich einladen, auch noch 2-3 Minuten in der Ruhe zu verweilen und einfach diese Begegnung mit dem guten Hirten zu suchen, weil es ist nicht Wissen, das uns verändert, sondern es ist die Begegnung mit Gott, die uns zu neuen Menschen machen kann. Und ja, für uns hier möchte ich noch beten, bevor dann der Urs weiterfahren wird mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns gesegnet hast und dass du uns mit so einem großen Auftrag betraut hast. Und ich danke dir, dass du uns auch ausrüsten tust, aber ich danke dir vor allem, dass Jesus gekommen ist, um uns, für uns diesen Auftrag zu erfüllen, dass Jesus für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, sein Leben für uns gelassen hat, dass wir die Freiheit kriegen können, die wir uns selber nicht erarbeiten und nicht erkämpfen können. Und Jesus, nimm uns gefangen und nimm unseren Blick gefangen mit deiner Art, mit deiner Schönheit, dass wir einfach staunend dich anschauen können als den guten Hirten und immer wieder fragen, oh, so einen guten Hirten haben wir, so reich beschenkt hat er uns. Und schenkt, dass dieses reich beschenkt sein sich in uns so niederschlägt, dass wir eine Freude haben, an anderen Menschen interessiert zu sein. Vater, ich bitte dich, schenk du uns Begegnungen mit dir, Begegnungen mit Jesus, die uns verändern. Wir brauchen dich so sehr. Danke, bist du da. Amen.